Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute bin ich zu Gast im Rahmen meiner Deutschland-Tour bei der lieben Ulrike Hirsch. Hallo, liebe Ulrike.
Hallo, Andreas.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mir deine Geschichte zu erzählen, und super lieb von dir, dass wir mit unserem Glückfinder-Mobil eine Nacht bei dir hier vor deiner Akademie sozusagen übernachten dürfen.
Gerne.
Ulrike, du bist ganz vielen Menschen schon bekannt, mindestens allen Glückfinder-Kennern, nämlich du bist die Schöpferin, die Mami sozusagen vom Glückfinder. Also du hast sowohl das Cover des Buches als auch das Logo des Glückfinders entworfen. Das ist deine kreative Erschaffung sozusagen. Aber du machst noch ganz viele andere Sachen, du hast noch ganz viele andere Bücher und Bilder gemalt und bist daher noch mehr Menschen bekannt als nur den Glückfinder-Fans, weil du machst auch für Leute, die ich schon interviewt habe, wie die Kerstin Werner und die Sabrina Loyal, hast du Bücher illustriert und Bilder gemalt. Und ihr könnt es nicht glauben, aber diese Ulrike Hirsch, die meine ich, und genau bei der im Atelier sitze ich. Ulrike, lass uns reden. Wie kamst du dazu, dass du Bilder malst? Solche Bilder malst, so schöne Bilder malst. Du malst ja nicht nur Bilder, du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Aber bleiben wir mal bei den Bildern. Wie kam es dazu?
Ja, wo fange ich an? Also ich habe immer schon gemalt.
Als Kind?
Ja.
Okay.
Also ich kann mich erinnern, dass ich mit 2 Jahren oder so in der Kaufhalle unbedingt wollte, dass mein Opa mir Filzstifte kauft. Und ich war nicht bereit, die Kaufhalle zu verlassen, bis ich nicht diese Filzstifte hatte. Und ich denke, da hat's angefangen, wenn nicht schon eher. Bevor ich selber malen konnte, wollte ich immer, dass mein Vater was malt, und dann habe ich zugeguckt. Und dann habe ich selber gemacht, als ich einen Stift halten konnte. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich immer schon gemalt.
Okay. Und wie kam es dann dazu, dass du das zu deinem Beruf gemacht hast? Also war dann irgendwann die Entscheidung da, nach der Schule zu sagen, ich werde jetzt Malerin?
Also es lag auf der Hand, sag ich mal so, weil ich wirklich nichts anderes gemacht habe. Ich habe gemalt oder ich habe auch Musik gemacht, aber das Malen war schon eher das Hauptding. Und dann war es eigentlich für meine Eltern sonnenklar, unser Kind studiert Kunst. Und da ich nicht so die Malerin war, sondern eher so die Zeichnerin und mich auch als Kind oder als Jugendliche sehr dafür interessiert habe, Comics zu zeichnen oder auch Trickfilme zu machen, das war damals so das, wo ich gern hin wollte. Als ich älter wurde, waren es dann die Kinderbücher. Da war dann einfach die Möglichkeit, da Illustration zu studieren. Und das habe ich dann in Leipzig gemacht, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Da habe ich dann 5 Jahre Kunst studiert, Fachklasse Illustration, habe mein Diplom gemacht, während des Studiums mir eine richtig schön fette kreative Blockade an Land gezogen.
Wie macht man denn? Wie angelt man sich denn eine richtig schöne fette kreative Blockade?
Ja, das ist gar nicht so schwer. Also ich habe dadurch, dass ich als Kind und als Jugendliche immer gezeichnet habe und mir hat nie irgendjemand reingeredet, ja, wie ich das zu machen habe, sondern es ist einfach alles aus mir rausgeflossen. Es war so viel da, es ist geflossen aufs Papier, es hat immer funktioniert, es ging immer und es war auch immer was da. Und als ich dann studiert habe, habe ich gelernt, dass es sowas gibt wie Bewertungen, wie Kritiken, ja, auch wie nicht konstruktive Kritik. Und ich habe in dieser Zeit aufgrund dieser Bewertungen und dieser Kritiken ziemlich viele Verletzungen erlebt. Also meine kreativ-künstlerische Seele war tief verletzt. Ich hatte auch kein besonders großes Selbstwertgefühl.
Bist aber mit einem hohen Selbstwertgefühl gestartet, oder?
Ich würde eher sagen, dass es einfach für mich extrem natürlich war, einfach zu malen, was aus mir rauskommt. Ja, also in der Schule war das so, da war ich auch in der Kunst-AG und so weiter, da waren die Lehrer alle immer sehr offen. Also die haben mich einfach mein Ding machen lassen. Und es wurde einfach nicht bewertet. Es wurde gelobt, es wurde gefördert, unterstützt, aber nicht bewertet. Und im Studium kamen dann so Sachen wie, mal doch nicht so was Liebes, mal mehr was Provokantes. Ruhig auch mal nackte Frauen oder wie jemandem der Arm abgehackt wird. Also diese dunklen Dinge, die wurden da wirklich richtig, wie sag ich's, eingeladen, ja. Also wir wurden aufgefordert, auch sowas zu machen, weil das von unserem Professor einfach so ein bisschen der Stil manchmal auch war, oder von bestimmten Professoren an der Hochschule, die dann natürlich auch gerne wollten, dass wir das auch machen. Und jetzt weiß ich, was einen guten Lehrer ausmacht. Also ein guter Lehrer ist jemand, der in dem Schüler das Potenzial sieht und dem Schüler einfach hilft, dieses Potenzial freizulegen. Ja, und an der Kunsthochschule habe ich gemerkt, gab es einfach viele Lehrer, die ihren Stil hatten, die hatten was gefunden, was für sie funktioniert und haben einfach gedacht, lehren oder unterrichten bedeutet, ihren Schülern zu zeigen, wie das geht, was für sie funktioniert, und dann müssen die Schüler das nachmachen. Also kann ich auch nachvollziehen, ja, wenn das für sie funktioniert, dass sie gerne wollen, dass das für die anderen auch funktioniert, aber so funktioniert's eben nicht. Und so lief's an der Hochschule, und ich habe gemerkt, dass das für mich absolut nicht stimmt, was für die anderen stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich mit der Art, wie ich meinem inneren Ausdruck verleihe, dass das viel auf Widerstand gestoßen ist, weil es eben sehr kindlich war, teilweise auch halt sehr spirituell, ja, so ganzheitliche Symboliken und so weiter, die dann wirklich auch auf extrem Widerstand gestoßen sind. Da gab es gar kein offenes Auge, kein offenes Herz für. Und ich habe, nachdem ich das einfach oft genug gehört habe, dass das nicht gut ist, was ich mache, einfach angefangen, das zu glauben. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, guck doch mal, wie die das machen. Und so, mach das doch so. Und so ist es schön, wenn du das auch mal so probierst. Ja, vielleicht wird's dann besser, was du machst. Und dann habe ich versucht, das abzugucken, habe versucht, das nachzumachen. Und ich wurde immer unglücklicher, immer blockierter. Es ist nicht mehr geflossen, es hat geklemmt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich fasse nie wieder einen Pinsel an.
Das warst dann ja auch gar nicht mehr du, sozusagen.
Also genau.
Wenn du so lange versuchst, jemanden zu kopieren und irgendwas zu machen, was gar nicht du bist, das bist du dann ja am Schluss auch gar nicht mehr.
Genau, ich habe auch sehr jung angefangen, Kunst zu studieren. Also die meisten, die in meiner Studienklasse mit waren, die waren 3, 4, 5, teilweise 10 Jahre älter. Ich war so ein bisschen das Küken. Und das ist ja so eine Zeit im jungen Erwachsenenalter, wo man auch anfängt, sich selber zu suchen, ja, auch herauszufinden, wer bin ich? Was macht mich eigentlich aus? Also all diese Fragen. Und die habe ich mir angefangen da zu stellen. Und ich war auch auf der Suche nach mir, habe auch versucht rauszufinden, wer ich bin, und hatte aber jetzt nicht wirklich Unterstützung auf dieser künstlerischen Ebene.
Das Einzige, was du als Feedback bekommen hast, war, so wie du es machst, ist es nicht gut.
Genau.
Aber das war es dann auch. Also das war alles. Okay. Und so hast du dir eine richtig fette künstlerische Blockade eingefangen. Was hast du dann gemacht? Aufgehört zu malen.
Es ging nicht so gut, weil ich habe ja Kunst studiert. Ich habe dann einfach in meiner Freizeit mich auf die Suche gemacht. Also ich war dann auch sehr auf der spirituellen Suche. Ich war viel unterwegs, bin wirklich, sobald ich irgendwie mal ein paar Tage hatte, wo ich nicht in die Hochschule musste, bin ich irgendwo hingefahren, habe mir verschiedene spirituelle Richtungen angeguckt, habe so ein bisschen im Schamanismus rumgeschnuppert, war auch in einem katholischen Kloster mal unterwegs, habe mir das aus der Richtung angeguckt und habe wirklich einfach auf der, also auf dieser Ebene, auf der spirituellen Ebene ganz viel gesucht und dort auch viel gefunden, viel gelernt. Und dann habe ich einfach gedacht, der Weg besteht darin, jetzt das Studium abzubrechen und das nicht mehr zu machen. Und dann habe ich halt mich...
Darf ich kurz eine Verständnisfrage stellen? Ja. Inspiriert von dem, was du auf der spirituellen Ebene so alles gehört hast?
Ich habe das damals, glaube ich, nicht richtig verstanden. Ich habe gedacht, wenn das irgendwie alles nicht so gut funktioniert mit dem Malen und so weiter, dann sollte ich es vielleicht lassen. Und ich hatte diese unglaublich große Sehnsucht in mir. Ich wollte das finden, wofür ich hier bin. Ich wollte das unbedingt finden, ganz doll. Und das habe ich gesucht, die ganze Zeit. Und dann dachte ich, gut, ich suche. Ich suche überall, wo es mich hintreibt. Und dann habe ich gedacht, ich find's nicht an der Hochschule, also suche ich woanders. Und dann dachte ich, ich breche das Studium ab und reise nach Schottland und suche dort. Vielleicht finde ich es da. Und dann war ich in Schottland. Und das war wirklich ein ganz tiefes Schlüsselerlebnis für mich, weil ich gemerkt habe, in Schottland genauso diese tiefe Sehnsucht und genauso unerfüllt, wie ich zu Hause war, so war ich auch da. Und nichts hat sich geändert, außer mein geografischer Standort. Dann dachte ich, dann kann ich auch wieder nach Hause fahren. Und nachdem ich wirklich lange überlegt habe und in mich gegangen bin, habe ich gefühlt, also es war wirklich mehr ein Gefühl als eine Kopfentscheidung, es ist gut, weiter zu studieren, einfach weiterzumachen. Und dann habe ich weiter studiert, habe mein Diplom abgeschlossen, habe in dieser Zeit auch immer mehr gelernt, zu mir zu stehen, habe auch einfach so ein bisschen geschaut, dass ich das, also die Bilder, die mir wirklich sehr viel bedeuten, auch teilweise sehr sehr persönliche Selbstporträts oder Bilder, in denen ich dem, was in mir ist, Ausdruck verliehen habe, dass ich die einfach nur für mich privat zu Hause gemalt habe. Da hatte ich dann meine Mappe, die hat niemand gesehen und das habe ich dann bei mir behalten. Und also ich habe jedenfalls im Laufe dieser Zeit gemerkt, dass ich vielleicht schon da bin, wo ich sein soll. Ja, also dass das, was ich zu geben habe, dass das vielleicht schon da ist, direkt vor meinen Augen, ohne dass ich es gesehen habe. Ich wollte unbedingt wissen, was meine Aufgabe ist, wofür ich hier bin, was ich zu geben habe. Und es wurde mir dann mit den Jahren immer klarer, ja, ich liebe malen, ja, ich liebe es zu malen, ich liebe es, kreativ zu sein, künstlerisch tätig zu sein. Vielleicht ist es ja genau das.
Unabhängig von dem, was jetzt auch andere dann gesagt haben. Weil, ich meine, das war dir ja klar, du hast ja deshalb studiert, aber dann waren da eben andere Stimmen, die gesagt haben, das, was du da malst, ist nicht schön, nicht gut genug.
Ja.
Davon angeleitet hast du dich ja dann sozusagen auf die Suche gemacht und gesagt, okay, wenn ihr sagt, das ist nicht gut genug, dann kann es auch nicht der Grund sein, warum ich hier bin. Dabei war es damals vielleicht schon gut genug.
Ja.
Aber dieser innere Dialog wurde von den Stimmen von außen, das ist ja spannend.
Ja, genau, das ist gut, wie du das zusammengefasst hast, denn es war einfach nur das falsche Umfeld. Ja, an dieser Kunsthochschule, es ist ja ein komplett anderes Umfeld als, sag ich mal, außerhalb der Kunsthochschule, wo die in Anführungsstrichen normalen Menschen. Es gibt ja dieses Feld von den Künstlern und den studierten Künstlern, wo einfach stundenlang über die Dinge diskutiert wird, ja, wo provoziert wird und auch geschockt wird mit der Kunst. Und ich hatte aber dieses Bedürfnis, Kunst fürs Herz zu machen, Kunst für die Seele. Ja, wirklich was ganz Einfaches, Liebevolles, Schönes, Harmonisierendes. Und das war an der Kunsthochschule absolut verpönt. Ja, da musste es schockieren, es musste auffallen, es musste knallen, es musste wachrütteln, ja, entsetzen. Aber einfach nur schön sein, das war da wirklich, das war verpönt. Und als ich dann rauskam und in der Nicht-Kunsthochschulen-Welt gesehen habe, was passiert, wenn Menschen meine Bilder sehen, das hat mir die Augen geöffnet. Mhm.
Und du hast gesagt, es hat dir auch geholfen, zu dir zu stehen. Du hast dann deine Abschlussarbeit gemacht auf der Kunsthochschule, hast auch dein Diplom bekommen. Mhm. Und wie ging es dann weiter?
Also ich habe in meinem Abschlussjahr mein Diplom gemacht und habe in dieser Zeit schon gemerkt, dass es darum geht, ein großes Projekt umzusetzen. Ja, das war ja unser Diplom, dass wir ein künstlerisches Projekt vorstellen, nachdem wir es durchgeführt haben. Und ich habe einfach eine Geschichte geschrieben, habe die illustriert, habe dazu auch ein paar Lieder aufgenommen und habe das dann als so eine Art Performance mit Bildern zeigen und auch ein paar Lieder vom Band vorspielen, die ich vorher aufgenommen habe, aufgeführt. Und ich habe gemerkt, das ist es, was mir totalen Spaß macht. Das liebe ich. Und es ging darum, das zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass das alle anderen doof finden an dieser Hochschule.
Wollte ich gerade sagen, das war dir ja anscheinend klar, denn du kanntest das Feedback von früher. Das ist zu lieb, das ist zu schön, da fließt zu wenig Blut sozusagen. Also genau. Das ist jetzt übertrieben dargestellt, aber tatsächlich wohl so in die Richtung. Und du hast es aber trotzdem gemacht.
Ich habe gemerkt, wenn ich es nicht so mache, wie es aus mir herauskommt, dann klemmt's. Dann habe ich keinen Spaß und dann funktioniert's auch nicht. Dann kann ich nicht malen. Dann werde ich unglücklich und dann lasse ich den Pinsel liegen. Hm. Und deswegen habe ich gelernt, ich muss es so machen, wie es aus mir rauskommt. Egal, was die anderen sagen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich intensiv darauf vorbereitet, auf diese Präsentation. Mhm. Ich war tierisch aufgeregt. Ich habe das vorher geübt. Ich habe mich wirklich gesammelt und dann echt alles gegeben in dieser Dreiviertelstunde. Und es war eine total befreiende Erfahrung. Ich habe gemerkt, okay, es ist nicht jedermanns Sache, aber es hat auch einigen total gut gefallen. Und ich habe es gemacht. Das war das Wichtigste daran. Ich habe es einfach gemacht. So, wie ich bin und nicht anders.
Unglaublich. Du hast dann dein Diplom bekommen.
Ja.
Und damit sozusagen auch deine, wie du es gesagt hast, deine Lektion sozusagen, zu dir zu stehen, egal was die anderen zu sagen, hier stehe ich, so bin ich, das kann ich, das mache ich, das liebe ich.
Ja.
Egal, was ihr davon haltet. Und danach, nachdem du das Diplom in der Tasche hast, hast du dich quasi hingesetzt und hast gemalt. Und zwar genau das.
Ja, also ich bin nach Hause gegangen und ich habe gewusst, ich muss jetzt nicht mehr in die Hochschule. Ich habe das Ding abgeschlossen. Das ist gut so. Und jetzt, also hat sich irgendwie so angefühlt wie, oh, jetzt bin ich frei. Ja, das letzte Mal diese große Hochschultür zumachen. Und dann habe ich am nächsten Tag, weiß ich noch ganz genau, morgens habe ich angefangen, gleich morgens nach dem Aufstehen zu malen. Sonst war ich wirklich auch immer eher so ein Zeichner, kleinformatig. Und da habe ich mir Acrylfarben genommen, eine Leinwand und ich habe angefangen zu malen. Einfach so aus der Mitte des weißen Untergrundes heraus, nach außen hat sich das entwickelt und es sind Bilder entstanden. Ohne Anspruch, ja, ohne Ziel, ohne irgendeine Aufgabe, die mir gestellt wurde, sondern es ist einfach nur das aus mir rausgeflossen, was da war und was raus wollte. Und das habe ich dann, sag ich mal, 2 Jahre gemacht. Ich habe mich in Ordnung gemalt in dieser Zeit.
In Ordnung gemalt. Okay. Man könnte jetzt auch vermuten zu sagen, du hast den ganzen Dreck des Studiums sozusagen rausgewaschen und dich reingewaschen und hast das damit hinter dich, malen als Therapie sozusagen.
Genau, ja, genau. Also ich habe praktisch einfach gelernt, meine eigenen kreativen oder auch Blockaden auf anderen Ebenen über das Malen anzuschauen und ich habe geübt, damit umzugehen und habe dabei ganz viel rausgefunden, ja, ganz viel auch entdeckt und freigelegt und verschiedene Facetten in mir kennengelernt und über die Farben auf dem Papier und über die Formen auf dem Papier. Und das waren extrem wertvolle Schätze, die ich heute auch an viele andere Menschen weitergebe.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Mhm. Malen konntest du ja schon immer. Mhm. Und ich glaube, du würdest genauso gute Bilder malen und hättest genauso viele Aufträge, ob du jetzt dein Diplom in Kunst hättest oder nicht. Würdest du sagen, du hast dieses Kunststudium überhaupt gebraucht?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Ich denke schon, weil ich habe auch viele gute Handwerker dort als Lehrer gehabt. Also ich habe wirklich viel handwerkliches Wissen mitbekommen. Mhm. Manchmal habe ich so Momente, wo ich denke, ach, wenn ich ein bisschen reifer gewesen wäre während meines Studiums, ja, nicht so im Rebellenmodus, dann hätte ich noch viel mehr mitgenommen. Dann hätte ich das viel mehr ausgenutzt, hätte vielleicht noch mehr gelernt und so weiter. Aber es war, wie es war, und das war richtig so. Mhm. Ich denke, ich habe unheimlich viel gelernt, von dem ich jetzt profitiere, nachdem diese Wunden geheilt sind. Mm. Ja, also dieses handwerkliche Wissen, was ich heute super gut verbinden kann mit meiner intuitiven Kunst, kann ich halt auch gut einfach mal für jemanden einen Flyer oder eine Broschüre gestalten, aufgrund dessen, was ich in meinem Studium gelernt habe. Also es ist auf jeden Fall unverzichtbar für das, was ich heute kann.
Mm. Und nicht der größte Schatz sozusagen oder nicht der größte Benefit, den du mitgenommen hast, sondern der größte Benefit war eigentlich durch das Studium zu verstehen, dass wenn, und das hast du eben im Vorgespräch schon zu mir sehr, sehr geil gesagt und das fand ich fantastisch, wenn du sozusagen ein Talent hast oder irgendetwas, was du gut kannst und das wird durch Kritik von außen oder durch Ablehnung oder durch Ausgrenzung, was auch immer von außen, zerstört. Mhm. Du hast es das innere Kind genannt, ja, wenn das sozusagen auf die Finger kriegt und zurechtgewiesen wird und sich dann verschließt, dann können selbst großartige verborgene Talente verkümmern in einem drin und bei manchen Menschen vielleicht nie mehr aufblühen. Und dir hat's geholfen, sozusagen das zu erkennen, dass hier wurde das, was ich gut kann, von außen sozusagen kritisiert und dann aber zu dir zu stehen und das sozusagen aufzuarbeiten, zu sagen, nein, das stimmt nicht, ich bin so gut, wie ich bin und da dran zu bleiben, weil du hättest jetzt ja tatsächlich auch hinschmeißen können.
Ja.
Theoretisch.
Theoretisch, ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt. Hm. Weil es war einfach viel zu doll da. Es war, also ich sag mal so, die Bestimmung war viel zu präsent. Hm. Es ist einfach das, wofür ich hier bin. Und es ist auch, also so ein wesentlicher Bestandteil von mir, es ist fast wie Atmen. Mhm. Und das wegzudenken, ist eigentlich nicht denkbar.
Ich fand das, was du vorhin gesagt hast, als du über diese kurze Schiene gekommen bist, in dieser Phase des Suchens sozusagen, ja, des, hab das Gefühl, dass das, was ich mache, richtig toll ist und das gefällt mir und es macht Spaß und das sieht toll aus, wie ich finde. Und im Außen kriege ich Feedback von, nee, dann dich auf die Suche begeben in diese spirituelle Szene auch rein, ja. Und da eben auch tatsächlich hinzukommen und zu sagen, naja, vielleicht ist es Malen doch nicht. Mhm. Ja. Da würde ich gerne noch eine Frage zu stellen. Ich formuliere es so. Ich habe das Gefühl, dass heute viel zu häufig, gerade wenn Menschen sich in so einer Krise befinden, ja, also in so einer Schaffenskrise oder in so einer, keine Ahnung, Sinnkrise nenne ich es jetzt mal, dass dann viel zu häufig, wenn es in diese esoterischen Ratgebernummern reinläuft oder dass dann viel zu häufig die Keule rausgeholt wird, hör auf damit, wenn es dir nicht gut tut, ja. Höre auf dein Gefühl, so als hätte man die ganze Zeit nicht auf sein Gefühl gehört, ja, und wäre quasi die ganze Zeit auf dem Holzweg gewesen, was du ja auch nicht warst, sondern du warst ja quasi auf dem richtigen Weg.
Ja.
Ich habe das Gefühl, viel zu häufig sind solche Ratgeber, egal jetzt von wem sie sind, darauf ausgelegt zu sagen, schmeiß das alles hin und fang nochmal ganz neu an, anstatt zu sagen, hör einfach mal, also so wie du es jetzt gesagt hast, geh mal in dich. Mhm. Die Antwort liegt nur in dir selbst sozusagen. Ja. Und hör dir mal selbst zu. Und achte mal nicht auf das, was dein Kopf dir sagt und was von außen kommt. Oder ob wir jetzt sagen, Mensch, du musst was ganz anderes machen. Du musst jetzt Yoga-Lehrerin werden oder was auch immer.
Ja.
Sondern bleib mal bei dir, oder?
Ja.
Du nickst und sagst, ja, hilf mir.
Ja, ich glaube, es ist, ich verstehe gerade deine Frage, ziemlich gut mit dem Herzen. Und der Kopf muss das ordnen.
So ging es mir eben bei der Formulierung der Frage. Ich wusste genau, was ich sagen will. Also weißt du, aber wie formuliere ich das jetzt so? Ich will ja auch niemandem zu nahe treten. Also das ist ja, manchmal kann das ja auch genau das Richtige sein. Aber es ist so ein Gefühl von, ich glaube, die Information ist essentiell für manche, zu sagen, nur weil ihr vielleicht was tut, was ihr liebt und das nicht die Anerkennung erfährt in dem Umfeld, wo ihr jetzt gerade seid und ihr dann auf so einen Ratgeber stoßt oder in so ein Seminar reinkommt, da ist das nicht, hey, wir schmeißen alles hin und machen jetzt was ganz anderes. Vielleicht kann man auch einfach mal an sich selbst arbeiten und...
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass, also erstens dazu kann ich sagen, alles, was wir machen, also jeder Schritt, den wir gehen, mit all seinen Umwegen, ja, und mit hinfallen und wieder aufstehen, manchmal auch mit ein bisschen liegen bleiben und sich leid tun, ja, schimpfen und dann wieder aufstehen. Alles ist perfekt. Das hat alles dazugehört. Und das macht dann, dass wir einen extrem einzigartigen Cocktail aus Gaben und Erfahrungen haben, der dann uns ausmacht und den nur wir haben.
Genau.
Also, das ist super. Also alles ist perfekt, was uns passiert, ja, und was wir erleben und was wir tun. Und das andere, was du gesagt hast, ist natürlich, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass unerlässlich auf dem Weg, den ich jetzt gegangen bin, ist die Arbeit am Selbstwert. Mhm. Ja, also wenn wir erleben, dass im Außen nichts passiert, ja, dass wir keine Anerkennung erleben oder sogar Ablehnung, dass es nicht gesehen wird, was wir tun. Das ist ein riesengroßes Lernfeld, um uns einfach mal anzugucken, wie denke ich eigentlich über das, was ich tue, ja? Also wie stehe ich dazu, was ich mache? Habe ich mich lieb genug, um okay damit zu sein, dass wenn alle anderen das doof finden, was ich mache, dass ich es trotzdem mit Hingabe und mit Freude tue? Und wenn wir an unserem Selbstwert arbeiten, also an dieser Beziehung zu uns, dann ändert sich auch unsere Beziehung zum Außen. Mhm. Also das ist extrem wichtig. Mhm.
Und ich glaube, die Sache mit dem Selbstwert, das ist nicht eine von den leichtesten Übungen, an denen man arbeiten kann.
Nee. Es ist auch so ein extrem wichtiges Thema unseres Lebens, ne? Weil das hat ja auch Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Partnerschaft, auf unsere finanzielle Situation, auf unsere berufliche Erfüllung, eigentlich auf alles, auf unser Glück. Mm. Ja, also so wie unsere Beziehung zu uns selber ist, so ist unser Leben. Mm.
Das stimmt.
Und also insofern kann ich sagen, dass mir das Studium sehr geholfen hat, dieses Thema auch überhaupt erstmal anzugucken, weil nachdem die Professoren und auch meine Mitstudierenden wirklich oft, damals habe ich so empfunden, als wenn sie auf meinem Selbstwert rumtrampeln, ja. Mhm. Das haben sie wahrscheinlich gar nicht gemacht. Die haben mir einfach nur gezeigt, wie es um meinen Selbstwert steht. Mhm. Ja, und dadurch habe ich die Möglichkeit bekommen, mir das anzugucken und damit zu arbeiten, damit umzugehen.
Und ich glaube, ganz faszinierend ist, dass das tatsächlich nur darum geht, also sozusagen, dass das ein selbst auferlegtes Feedback ist, sich das anzuschauen. Mhm. Weil egal, wenn dir 100 Leute vorher gesagt haben, wie toll deine Bilder sind, ja, und dann kommt dieser eine und der sagt, das ist aber scheiße.
Ja, ja? Dann hören wir nur den einen.
Genau. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, würden wir das jetzt rational betrachten, würden wir sagen, gut, das ist 100 zu 1. Das ist eine Quote, mit der kann ich gut zurechtkommen. Mhm. Ja, und es recht zu machen, jedermann, gibt ja den schönen Spruch, kann niemand. Aber ich glaube, wenn es uns wehtut, dieses eine negative Feedback, ist das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass da an unserem Selbstwert vielleicht wir noch die ein oder andere Frequenz verbessern könnten.
Auf jeden Fall, ja. Ja.
Heißt nicht unsensibel sein, heißt nicht auf Feedback nicht reagieren, sondern heißt einfach fühlen und wenn man feststellt, dass da was ist, da dann nochmal ein großes Herz mit sich haben.
Ja, genau. Es kann ja auch sein, dass wenn dieser eine Mensch eine Kritik anzubringen hat, dass die auch hilfreich ist für uns. Der muss sie ja nicht mal konstruktiv vortragen. Mhm. Ja, manchmal ist ja auch in einer verletzenden Kritik trotzdem was für uns, wo wir was draus lernen können. Es ist dann einfach nur die Frage, wie wir selber damit umgehen. Benutzen wir diese Kritik jetzt, um auch noch selber ein bisschen auf uns rumzutrampeln oder benutzen wir diese Kritik, um uns jetzt in den Arm zu nehmen?
Und in den Arm nehmen ist auf jeden Fall die bessere Variante.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Gut, zurück zu deiner Geschichte. Du bist dann, hast 2 Jahre Bilder gemalt, ohne Ende. Irgendwann hast du dein erstes Bild verkauft.
Ja.
Dann hat auch bald deine Erfolgsgeschichte sozusagen angefangen, oder?
Ja.
Das ist sukzessive gewachsen. Du bist nicht von heute über Nacht ein One-Hit-Wonder-Star geworden.
Nein.
Sondern du bist ganz, organisch gesund gewachsen. Als Künstlerin, als Illustratorin, als...
Mensch. Genau. Ja, genau. Also mein Erfolg ist gewachsen wie ein Baum, ganz stetig und auch in dem Maße, wie ich mitwachsen konnte. Mhm. Und wenn ich mitgewachsen bin, ist er auch wieder mitgewachsen und so weiter.
Mhm. Cool.
Ja.
Du machst das jetzt 12 Jahre?
Also ich bin seit 12 Jahren freiberuflich tätig.
Tätig. Und hast sehr, sehr viele schöne Bücher illustriert, sehr, sehr viele schöne Cover gestaltet, Logos gemacht. Wir werden nachher deine Webseite nennen, wo man sich ganz viele Sachen von dir auch anschauen kann und dich auch ein bisschen besser kennenlernen kann. Du machst auch noch ganz viele andere Sachen. Du malst nicht nur Bilder und Bücher. Du bemalst auch Cajons. Was das ist, ihr Lieben, das findet ihr auch auf der Seite. Das ist für die Schlagzeuger unter euch, ein Insider. Und du bietest auch Workshops an und hilfst Menschen, die in kreativen, wie hast du gesagt, richtig fetten kreativen Blockaden drin sind.
Genau.
Sich eingehandelt haben, da wieder raus, was ich auch sehr spannend finde. Und hast dein Glück gefunden?
Ja, würde ich mal so behaupten, ja.
Fühlt sich auch so an. Ulrike, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank für dein Interview und möchte dir gerne jetzt noch die Glückfinder-Fragen stellen.
Okay.
Frage Nummer 1 für dich. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Vieles. Also glücklich sein bedeutet auf jeden Fall für mich das Finden, was ich zu geben habe, also der ganzen Menschenfamilie und das dann mit viel Freude, Hingabe, Leichtigkeit und Liebe zu tun.
Schön. Dankeschön. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, mittlerweile kann ich sagen, dass ich das bin. Und das fühlt sich auch sehr gut an. Also ich.
Okay. Spielst du Lotto?
Nee. Habe ich auch noch nie gemacht.
Okay. Was glaubst du, macht Geld glücklich?
Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass es Dinge leichter macht. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Geld ist, habe ich gemerkt, auch eine Ausdrucksform von Liebe, von Leben, ja, vom Fluss des Lebens. Und wenn ich mich für das Geld öffne und das empfange, dann kann ich damit wunderschöne Dinge machen. Dann kann ich weiter wieder tolle Dinge erschaffen, die ich dann mit der Welt teile, ja, und die mir helfen, die Dinge, die ich tue, in Freude und Leichtigkeit zu machen, ja, die mir helfen, für mich zu sorgen, damit ich bei guter Gesundheit und mit viel Freude und Kraft das tun kann, wozu ich hier bin. Also Geld ist toll, finde ich.
Sehr schön. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich mich liebe.
Sehr gut.
ich könnte auch sagen, ich bin glücklich, weil ich liebe. Ja. Mhm. Aber ich glaube, weil ich mich liebe.
Sehr gut. Hm. Wenn Zeitreisen möglich wären, und du könntest in der Zeit zurückreisen und der jüngeren Ulrike begegnen und ihr was sagen, einen Tipp oder einen Ratschlag, was würdest du ihr sagen?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich würde mir irgendeinen Moment suchen, an dem ich wirklich mal mich unendlich alleine gefühlt habe. Ja, und dann würde ich so neben mir auftauchen und ich würde mich in den Arm nehmen und dann würde ich mir sagen, dass ich wunderbar bin und dass ich genau richtig bin, so wie ich bin und dass ich liebenswert bin und dass ich einfach so bleiben soll, wie ich bin. Einfach das als liebevollen Mutmacher. Und dann würde ich mir über den Kopf streichen und würde mich wieder wegbeamen.
Das ist sehr schön. Dankeschön. Ulrike, gibt's irgendwelche Bücher oder Podcasts oder sonstige Dinge, die du gerne empfehlen möchtest, wo du sagst, die könnte man gelesen haben sollen? Müssen keine Ratgeber sein, können ganz normale Bücher sein oder muss auch nicht, außer natürlich dem Glückfinder-Podcast.
Ja, das sowieso.
Das genau. Dachte ich mir.
Ich habe ewig kein Buch mehr gelesen. In dieser Zeit, nach meinem Studium, wo ich mich in Ordnung gemalt habe, habe ich die Harry Potter Hörbücher gehört. Mhm. Die von, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, der die gesprochen hat. Mhm. Rufus Beck. Mhm. Ja, die habe ich hoch und runter gehört und ich liebe die abgöttisch. Und ich finde, diese Bücher, die stecken voller tiefer Weisheiten. Wenn wir uns wirklich drauf einlassen, können wir da extrem viel mitnehmen. Also Harry Potter begleitet mich heute noch.
Sehr, sehr cool. Hm. Ich werde jetzt deinen Bücherschatz noch bereichern. Ich habe dir ein Glückfinderbuch mitgebracht, was ein bisschen blöd ist, weil du hast ja schon eins bekommen. Ich meine logischerweise, weil du hast ja das Cover gemalt. Aber da ich ja jedem meiner Interviewpartner ein Buch schenke, schenke ich natürlich auch dir ein Glückfinderbuch. Verschenk's einfach weiter. Ich habe es auch nicht signiert, also von daher ja. Schenk's weiter.
Nee, weißt du, was ich damit mache? Ich tue das hier in den Workshop-Raum ins Bücherregal stellen. Und wenn hier Leute schlafen, dann können die sich die Bücher einfach durchlesen und angucken. Und dann findet das vielleicht auch noch den einen oder anderen Fan.
Das wäre doch ganz fantastisch. In diesem Sinne
schenke
ich dir noch dein Buch.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Ulrike, wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen möchte über das Internet, wie macht er das am besten? Wo findet er dich?
Also auf jeden Fall unter der Webadresse www.ulrike-hirsch.de. Das ist so der Knotenpunkt. Mhm. Dann gibt's auch noch www.ulrike-hirsch.tv. Das ist so mein interaktiver Workshop-Raum für heilsames, intuitives Malen. Da gibt's Video-Workshops. Und wer mich googelt, findet auf jeden Fall ganz viel von mir. YouTube, Facebook.
Okay, ich werde auf alles das verlinken. Okay. Von der Glückfinder-Seite aus, dass auch jeder, der dieses Interview gehört hat und dem das so gut gefällt wie mir, dich finden kann, mit dir in Kontakt treten kann und mehr über dich erfahren kann. Ich sage an der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Geschichte. War ein super schönes Interview. Danke, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen mit unserem Wohnmobil auf unserer Deutschlandtour. Und das war's. Vielen lieben Dank. Danke da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.